ARD.
Bis zum Wahltag am 5. November sind es noch 2 Monate, aber so lange werden viele Wählerinnen und Wähler in den USA gar nicht warten. In North Carolina wurden diese Woche zum Beispiel schon die Unterlagen für die Briefwahl verschickt. Also geht's jetzt offiziell in die heiße Phase des Wahlkampfs und auch das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris steht in wenigen Tagen an. Für uns also genug, um mal wieder ausführlich darüber zu reden.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit gehen wir schnell rein in diese neue Folge. Zusammen mit mir, ich bin Isabel Karas und zusammen mit den beiden Kolleginnen Nina Barth und Kerstin Klein. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Ich habe mir für den Anfang gedacht, wir drehen einfach oder tauschen einfach mal die Rollen. Nina, stell du dir kurz vor, du wärst Donald Trump. Was wäre das erste Thema, was du jetzt in dieser Podcast-Aufnahme ansprechen würdest?
Ich würde davor warnen, wie sehr dieses Land im Niedergang ist. Alles ganz furchtbar und das liegt an den illegalen Migranten, die hier ins Land gekommen sind und dass wir da dringend dagegen angehen müssen.
Das ist eine Antwort, die mich nicht überrascht. Wir haben im Vorfeld dieser Aufzeichnung kurz mal darüber gesprochen, dass man, wenn man so wie wir ja fast täglich oder zumindest wöchentlich sich Interviews und Auftritte von Donald Trump und auch Kamala Harris anschaut, ab irgendeinem Punkt fast ein bisschen mitsprechen kann, weil viele Botschaften sich dann eben doch wiederholen. Jetzt versuchen wir es mal zu drehen. Kerstin, angenommen, du wärst Kamala Harris. Was wäre dein erstes Thema, was du uns hier präsentieren würdest?
Ich würde sagen, dass wir alle genug haben in diesem Land vom same old der Vergangenheit und dass wir wirklich mal was Neues brauchen und einen Aufbruch und dass ich diejenige bin, die sich um die Mittelschicht kümmert und für die Menschen eintritt.
Ich finde, ihr habt eure Aufgabe gut gemeistert. Ich finde, das zeigt sehr gut, an welchem Punkt in diesem Wahlkampf wir uns befinden. Nämlich an einem Punkt, an dem doch recht klar ist, das sind gerade wirklich die wichtigen Themen. Und auch an einem Punkt, an dem wir wissen, das sind die Bundesstaaten, auf die gerade alle schauen, nämlich diese 7 Swing States.
Oh, it's good to be back in Georgia.
In the great state of Michigan.
Nevada.
North Carolina. Do we love North Carolina?
Pennsylvania.
Wisconsin.
So Arizona.
Ja, wir reden in diesem Podcast natürlich nicht zum ersten Mal über diese Swing States, aber für alle, die jetzt nicht jede Woche oder nicht so regelmäßig zuhören sollten, könntet ihr nochmal erklären, was gerade diese 7 Bundesstaaten so wichtig macht in diesem Jahr?
Das sind die, die nicht vorhersehbar sind. Also es gibt, wenn man sich die Landkarte anguckt der USA, gibt es einfach ganz klar rote Flecken, rote Bundesstaaten. Rot sind die republikanischen. Mhm. Und dann gibt es die blauen Staaten, das sind die demokratischen Staaten. Da ist ziemlich klar, wie die wählen werden. Also dass ein Staat ein klarer republikanischer Staat ist oder Kalifornien zum Beispiel klar demokratisch. Das ist bei den meisten Staaten ziemlich vorhersehbar. Mhm. Und dann gibt es eben die, die mal so wählen, die knapp ausgehen und die jetzt deshalb besonders umkämpft sind, weil die eben letztendlich die Entscheidung bringen werden.
Was man vielleicht noch ergänzen muss, ist, dass in den allermeisten Bundesstaaten und eben in allen diesen Swing States das Winner-Takes-It-All-Prinzip gilt. Das heißt, selbst wenn, wie beim letzten Mal, Joe Biden nur knapp 11.000 Stimmen mehr hat in einem Bundesstaat, kriegt er alle Wahlmännerstimmen. Deshalb ist es so, ne, ich glaube, beim letzten Mal war es, dass Joe Biden, weiß ich nicht, in 3 Bundesstaaten 30.000 oder 40.000 Stimmen mehr hatte als Donald Trump und das hat ihm letztlich den Sieg gebracht. Also es geht um ganz wenige Stimmen, selbst in diesen wenigen Bundesstaaten auch nur.
Also das ist schon besonders und das erklärt auch, warum gerade in Umfragen, die hier ja gefühlt wöchentlich neu erscheinen, immer darauf geschaut wird, wie sieht's eigentlich in den Swing States aus und warum dieser landesweite Umfrageschnitt teilweise gar nicht so wirklich von Bedeutung ist. Landesweit liegt in den aktuellen Umfragen, muss man vielleicht trotzdem dazu sagen, Kamala Harris knapp vor Donald Trump. In den Swing States sind sie aber teilweise gleich auf. Oder Trump ist ein bisschen davor, Harris ist ein bisschen davor.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass in den letzten 6 Wahlen hier in den USA 2-mal derjenige mit den meisten Stimmen, unter anderem Hillary Clinton, nicht Präsidentin geworden ist. Weil es eben nicht darauf ankommt, die meisten Stimmen insgesamt einzusammeln, sondern diese Swing States, die Nina beschrieben hat, da die Mehrheit zu holen, egal wie knapp. Hauptsache, man kriegt dann eben all diese Wahlmänner stimmen. Und da ist es so, dass als Joe Biden noch der Kandidat war, Donald Trump eigentlich in all diesen Swing States total vorne lag und sogar Bundesstaaten, die eigentlich sicher geglaubt waren für die Demokraten, plötzlich wieder in Reichweite der Republikaner schienen. Und wo wir jetzt sind, ist, dass beide in diesen Swing States ungefähr gleich auf sind. In manchen die eine weiter vorne, in manchen die andere, aber alles noch so in einem Rahmen, wo man sagt, das kann noch eine Fehlerstatistik sein. Und vor allen Dingen in zwei Swing States, in denen besonders viele Wahlmännerstimmen vergeben werden, in Pennsylvania und in Georgia, da sind sie einfach ziemlich gleich auf.
Ja, also eine klare Tendenz gibt es da momentan noch nicht, was aus unserer Sicht ja eigentlich gut ist, finde ich, so für die Berichterstattung. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und was auch interessant ist, es gibt auch einen Prozentsatz an Wählerinnen und Wählern in diesen Swing States, die eben auch sagen, sie haben sich wirklich noch gar nicht entschieden. Das ist ja dann nochmal innerhalb dieser 7 Bundesstaaten, innerhalb dieser kleinen Anzahl an Bundesstaaten, ein noch kleinerer Teil der Leute, auf denen es ganz besonders ankommen wird. Was ist so euer Eindruck? Wie würde ein Donald Trump oder wie könnte ein Donald Trump gerade diese Menschen am ehesten von sich überzeugen?
Das kommt, glaube ich, auch ein Stück weit darauf an, in welchem Swing State er jetzt gerade unterwegs ist. Denn dieses Riesenland und diese vielen Bundesstaaten, und es ist einfach ein Unterschied, ob man in Michigan lebt oder vielleicht in Arizona. Ja. Menschen in Arizona, da wird er, aber das tut er sowieso, weil wir hatten es ja schon davon, er hat ja seine Themen, die er immer wieder platziert, also Illegal Immigration, darüber spricht er, egal wo er ist. Aber Menschen in Arizona wird er damit vielleicht, oder noch mehr Menschen werden den Fokus auf dieses Thema legen, wenn sie direkt an der Grenze leben zum Beispiel. Klar. In Michigan, Autoindustrie, oder in Pennsylvania, die Menschen, die dort leben, die schauen drauf, was ist eigentlich mit dem Thema Fracking? Also wie ist die Industrie, was planen Donald Trump und Kamala Harris, was die Industrie angeht, die Arbeitsplätze dort? Er versucht zu punkten mit den Themen Migration. Und das andere ist das Thema Wirtschaft, dass er dafür sorgen wird, dass es den Menschen hier wieder besser geht, dass sie mehr Geld im Geldbeutel haben. Und das sind, glaube ich, die zwei Themen, die, egal wo man hinschaut, widersprechen mir jetzt ein bisschen, aber das sind die beiden Themen, die er ganz klar nach vorne stellt und womit er die Menschen ansprechen möchte. Und ich glaube, dass ihm das, gerade das Thema Wirtschaft, das ist ein großes Gewinnerthema, damit punktet er.
Ja, und was auch ganz auffällig ist, Donald Trump ist jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre in der Politik? Ja, auch schon fast 2 Jahrzehnte. So. Und die Menschen in Amerika kennen Donald Trump. Und die einen finden ihn schrecklich und würden nie für ihn wählen. Und die anderen finden ihn super und würden für ihn wählen, egal was er verspricht und was er sagt. So. Der ist ziemlich definiert. Kamala Harris ist zwar auch schon lange in der Politik, aber die ist doch noch eher eine Unbekannte, war als Vizepräsidentin eher im Hintergrund. Und was gerade ganz deutlich ist, die republikanische Seite und Donald Trump versuchen, ihre Version von Kamala Harris den unentschiedenen Wählern zu präsentieren, nämlich eine, die sagt, die Frau sorgt für den wirtschaftlichen Niedergang, also wählt mich, das ist eine Kommunistin, die ist radikal, die könnt ihr nicht wählen, die ist schwach, all dieses. Und die andere Seite, die Demokraten und Kamala Harris, versucht, ihre Version ihrer selbst zu erzählen. Ich bin die, die für den Mittelstand eintritt. Der Donald Trump ist ein elitärer Mensch, ich kämpfe für euch. Also darum geht's gerade bei Auftritten von beiden Seiten ganz viel. Wie wird Kamala Harris definiert? Weil ihr Image ist noch nicht so festgefahren wie das von Donald Trump.
Und gleichzeitig hat auch sie natürlich ihre Gewinnerthemen, so wie du es gerade genannt hast, Nina. Sie spricht natürlich viel über das Recht auf Abtreibung. Sie spricht viel davon, die Demokratie zu verteidigen. Also das sind Sachen, die wird sie sicherlich nach vorne stellen, egal in welchem dieser Swing States sie jetzt unterwegs ist. Was ganz interessant ist, wir bekommen ja hier jeden Tag auch immer E-Mails, in denen drin steht, Donald Trump ist heute hier und da unterwegs, Kamala Harris plant dies und das. Man sieht auch wirklich, die konzentrieren sich aber sowas von auf diese 7 Bundesstaaten, oder? Also egal, wann man da reinschaut, man sieht immer nur diese 7 Namen.
Ja, und von den 7 Bundesstaaten, die Swing States sind, sind auch nicht alle gleich. Also das meiste an Geld für Werbung und an Energie für Auftritte geht schon ganz klar nach Pennsylvania, weil das einfach der Staat ist. 19 Wahlmännerstimmen, da ist ziemlich klar, dass es für Kamala Harris schwer wird, ohne Pennsylvania zu gewinnen. Es gibt Möglichkeiten, aber das ist wirklich einer der Staaten, die besonders umkämpft sind. Und da ist sie, glaube ich, auch gerade jetzt wieder, ne?
Genau. Und wir haben auch gesehen, nachdem sie Tim Walz als ihren Vize bekannt gegeben hat, haben die beiden eine gemeinsame Tour auch gemacht durch die Swing States. Also die ersten Auftritte von beiden gemeinsam waren jetzt auch nicht in Texas, wo sie sich, glaube ich, wenig Chancen ausrechnen zu gewinnen, sondern auch durch die Swing States, ja.
Was ist so euer Eindruck? Was ist momentan, fangen wir mal bei Kamala Harris an, was ist momentan ihr größtes Problem in diesem Wahlkampf? Also woran muss sie in erster Linie unbedingt arbeiten, wenn es darum geht, Wählerinnen und Wähler von sich und von den Demokraten zu überzeugen?
Boah, das ist schwer. Also ich glaube, ganz viel hängt an dem Duell. Darüber werden wir sicher gleich nochmal reden, weil das ist ein Moment, wo beide Kandidaten gewinnen und verlieren können. Ich glaube, sie macht es im Moment sehr, sehr gut, dass sie ihre Version ihrer selbst präsentiert, auch so eine fröhliche Art. Und auch ganz oft im amerikanischen Wahlkampf geht es ja darum, auch der Kandidat zu sein, der den Wechsel bringt, Change. Ne? Und das war ganz klar Donald Trump, obwohl der auch mal Präsident war, aber der konnte sagen, ich bin der Neue, der jetzt hier alles anders macht. Aber sie schafft es auch ganz gut, so eine Mischung hinzubekommen als, ja, ich bin Teil der Regierung und ich will Sachen fortsetzen, aber andere Sachen mache ich anders. Also jetzt ist gerade, auch weil sie jünger ist und unbekannter ist, sie jetzt schafft, sie so diese Wechselkandidatin zu sein. Ich glaube, darauf muss sie weiter setzen, dass sie diese Bewegung, die sie da gerade gestartet hat, am Laufen hält, dass die Menschen in der Mitte, die noch unentschieden sind, das Gefühl haben, Donald Trump ist alt und same, same. Und da ist eine neue mit guten Ideen und die bringt den Wandel, den wir uns wünschen. Ich glaube, dieses Gefühl muss sie versuchen, noch mehr zu transportieren, noch mehr als vielleicht Themen.
Und das ist aber, glaube ich, gleichzeitig auch die größte Herausforderung, weil als Teil der Regierung zu vermitteln, ich bin diejenige, die für den Aufbruch steht und für das Neue, ist natürlich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und die Republikaner stellen sich zu Recht hin und sagen, alles das, was du uns jetzt erzählst, was du so Tolles machen möchtest, warum jetzt? Also du bist doch schon die ganze Zeit da in der Regierung. Als Vizepräsidentin ist schon klar, aber ich glaube, in den Köpfen der Menschen muss sie das eben tatsächlich klar machen.
Und trotzdem kann es gelingen, weil Donald Trump hat halt auch schon mal regiert. Und der ist jetzt der Alte in diesem Contest, in diesem Wettbewerb. Also ob es gelingt, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, was sollte sie machen, glaube ich, sollte sie das weiter versuchen.
So. Und was ich finde, was sie auch noch machen muss oder sollte, ist mal ein bisschen konkreter auf Dinge einzugehen, die sie verspricht. Weil sie hat zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht zum Thema Wirtschaft und was sie jetzt tun will für den Mittelstand. Und wer ein neues Haus kauft, soll da eine Unterstützung von $25,000 bekommen. Kindergeld $6,000 und Dinge, die man hört und wahrscheinlich die große Mehrheit sagt, das ist toll, dass Familien unterstützt werden sollen und dass sie auch gegen Mietwucher vorgehen möchte und gegen zu hohe Lebensmittelpreise und so. Das klingt super. Mir fehlt jetzt noch so ein bisschen das, wie soll es eigentlich funktionieren? Und vor allem, kann sie manche Dinge, die sie vorgestellt hat, kann sie alleine gar nicht, weil da ist sie auf den Kongress angewiesen. Mhm. Vielleicht muss sie bei manchen Themen noch etwas konkreter werden. Kerstin
hat schon die Flucht geholt.
Und will wahrscheinlich sagen, das gilt auch für Trump. Aber
nee, ich würde, auch. Aber ich würde dem widersprechen tatsächlich, weil ich glaube, der amerikanische Wahlkampf funktioniert nicht so. Wir Journalisten wollen genau wissen, wie geht's denn jetzt? Und wenn sie sagt, sie wird die Border Bill wieder hochbringen und wenn das auf ihrem Schreibtisch ist, unterschreibt sie, hat sie natürlich, wenn sie nicht beide Kammern des Kongresses auch demokratisch hat, kriegt sie diese Border Bill vielleicht gar nicht auf ihrem Schreibtisch. Also klar, die verspricht Dinge auch, die sie nicht halten kann. Macht ihr Gegenüber aber auch. Also dem Populismus von Trump setzt sie ihren Populismus entgegen, könnte man ketzerisch sagen. Und ich glaube aber, dass so eher Wahlen in den USA gewonnen werden. Weil wenn du jetzt in das Klein-Klein der Politik gehst und dich im Klein-Klein, wie finanziere ich das? Super schwierig, ne? Dann verzettelst du dich auf dieser Ebene. Und das macht Donald Trump ja auch nicht. Er sagt, er bringt Weltfrieden und sagt auch nicht, wie er es macht, ne? So. Ja. Und ich glaube, dass das ganz klug ist. Sie hat ja bestimmte Dinge hinterlegt. Nehmen Sie zum Beispiel Kindergeld, Unterstützung für den Hauskauf und so. Also sie hat ein paar Sachen konkret gemacht und anderes lässt sie im Wagen. Davon wird sie von Journalisten noch und noch gelöchert werden. Und trotzdem glaube ich, dass das, um eine Wahl zu gewinnen, die richtige Taktik ist, weil sie sagt ja, in welche Richtung sie will. Und das Klein-Klein, da würde sie nur zerredet. Wenn Elizabeth Warren, die hat mal so einen Wahlkampf geführt, als sie Präsidentschaftsbewerberin werden wollte und ist auseinandergenommen worden.
Ja, ich stimme dir zu, nicht ins Klein-Klein gehen, weil damit verliert man wahrscheinlich einen großen Teil der Bevölkerung. Trotzdem muss ja eine Idee von wegen, ich plane das für den Mittelstand. Was bringt es aber auch noch mit sich? Weil jedem muss ja eigentlich klar sein, Geld ausgeben für das. Da muss es eine Kehrseite geben. Ich gebe dir trotzdem recht. Die große Masse wird sich vielleicht dafür nicht interessieren. Aber die sich dafür interessieren, die werden vielleicht auch hören wollen, okay, und was müssen wir aber dafür auf der anderen Seite bringen? Also wie realistisch ist es überhaupt? Weil wenn einer enttarnt wird oder eine enttarnt wird als heiße Luft, kann der Schuss, glaube ich, auch nach hinten losgehen.
Aber sie macht es ja auch geschickt. Ne? Sie sagt ja, nicht, ich mache das Recht auf Abtreibung wieder als Nationalgesetz, sondern sie sagt, wenn dieses Gesetz auf meinem Schreibtisch landet, dann unterschreibe ich es fröhlich und glücklich.
In dem Fall ja, aber trotzdem möchte ich wissen, wie die $25,000 fürs Haus finanziert werden.
Punkt, da hat sie auf den Tisch, die Nina. Ja, es ist schön, dass ihr, man kann sich eigentlich zurücklehnen, dass ihr so viele Gedanken habt. Aber wenn wir jetzt gefragt haben, was ist denn gerade, oder weil ich habe gefragt, was ist denn eigentlich für Kamala Harris momentan das größte Problem, möchte ich es natürlich auch für Donald Trump nochmal hören. Was glaubt ihr, was ist gerade für ihn die größte Herausforderung?
Also ich glaube, einmal ist das Problem für ihn, dass er jetzt der Alte in diesem Rennen ist und dass das Momentum gerade bei ihr liegt und er so ein bisschen in der Defensive ist. Damit kann er, glaube ich, schwer umgehen. Und dann, vielleicht müssen wir jetzt doch Richtung Duell langsam abbiegen. Ja. Das wird natürlich die größte Herausforderung sein. Ne? Also hat er sich in diesem Duell im Griff und kann damit Leute, die eigentlich seine Art nicht mögen, aber seine Politik gut finden, weiter auf seiner Seite halten oder vielleicht sogar für sich gewinnen? Oder ist er ganz fürchterlich ausfallend, rassistisch, sexistisch und bringt die Leute in der Mitte gegen sich auf und treibt sie in die Arme von Kamala Harris? Ich glaube, das ist für ihn gerade die größte Herausforderung, oder?
Sich selbst im Griff zu haben.
Und der Alte zu sein, auch so, womit er auch nicht, und derjenige, der in der Defensive ist, was er auch nicht mag. Und was die Demokraten ja auch gut machen, ist, die machen nicht nur dieses Donald Trump ist eine Gefahr für die Demokratie, das machen sie schon auch, aber sie machen sich ja auch über ihn lustig, so, ne, und das stichelt ja auch, das merkst du ja, die Demokraten reden gar nicht mehr darüber, dass er weird ist, nicht mehr so viel, aber Donald Trump sagt die ganze Zeit, er sei ja nicht weird, also das hat offenbar echt was bei ihm bewirkt. Ja, das, glaube ich, ist gerade für ihn schwierig, so.
Wenn du vom Duell sprichst, Kerstin, für alle, die das vielleicht noch nicht so im Kalender eingetragen haben wie wir schon seit Wochen, da geht es um die nächste Woche, jetzt mal ausgehend vom Tag unserer heutigen Podcast-Aufzeichnung. Da steht das erste Fernsehduell an zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Am 10. September ist das Ortszeit. Es wird in Philadelphia, in Pennsylvania bei ABC stattfinden und dann natürlich live übertragen. Das werden sich Millionen Menschen anschauen. Und was für mich wirklich der größte Fun-Fact an dieser ganzen Geschichte ist, ist ja, dass sich Kamala Harris und Donald Trump noch niemals persönlich getroffen haben. War euch das klar?
Mir war es nicht klar. Ich habe das auch gehört. Vor kurzem haben sie auf, ich glaube, CNN darüber gesprochen. Und dann habe ich auch gedacht, was? Wirklich? Ja, aber ist offensichtlich so, ja. Ich wusste es nicht.
Nee, mir war das auch nicht klar. Aber wenn man drüber nachdenkt, ne, Donald Trump ist ja auch nicht zur Inauguration gekommen, eigentlich alle Präsidenten immer gemacht haben. So, ne? Also er hat ja sich dem verweigert. Aber die beiden hatten natürlich Berührungspunkte immer wieder im politischen Austausch, ne? Aber ja, wird spannend zu sehen sein, das 1:1.
Ja, so face-to-face haben sie sich noch nicht getroffen, weil dieser Amtseinführungstermin, der wäre wahrscheinlich die beste Gelegenheit dafür gewesen. Im Januar 2021, aber auch schon wieder so lange her. Ja, also ich finde, das wird irgendwie interessant, weil das sind ja zwei Leute, die eigentlich täglich übereinander sprechen, die sich dann auch zum ersten Mal gegenüberstehen werden in diesem TV-Duell. Du hast es gerade schon gesagt, Kerstin, davon hängt sicherlich eine ganze Menge ab. Und wir haben ja am letzten TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump gesehen, was so ein einzelner Abend im amerikanischen Fernsehen nach sich ziehen kann. Was denkt ihr, nochmal auf den Punkt gebracht, wie wichtig wird jetzt dieses Fernsehduell zwischen Trump und Harris?
Ich frage mich bei diesen Duellen immer, wer schaut sie sich tatsächlich an? Und in diesem Fall mit einem Kandidaten, der so polarisiert wie Donald Trump, wie viel kann er tatsächlich gewinnen? Weil, Kerstin hat es vorhin gesagt, man liebt ihn, man hasst ihn, so. Nicht viel dazwischen, bis auf die unentschlossenen Wähler. Mhm. Und da gibt es im Moment eben noch einen ganz großen Teil, um die 20%, je nachdem, welche Umfragen man sich da anschaut. Und die Frage ist, oder die ich mir stelle, ist, wie viele von den Unentschlossenen schauen sich das an? Und wenn das viele sind, dann kann das im Prinzip schon den Ausgang der Wahl einläuten, sozusagen. Aber dass wir so eine deutliche Antwort wie bei dem ersten Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden bekommen, dass wir quasi am Morgen aufwachen und wissen, okay, also dieses Duell hat so wahnsinnig viel bewirkt, vermute ich, wird diesmal nicht so sein.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und trotzdem glaube ich, ist das jetzt der wichtigste Punkt in diesem Wahlkampf. Außer es passieren noch so unvorhersehbare Sachen, ne? Das Attentat auf Trump. Solche Sachen können ja auch immer passieren, oder es platzt noch irgendeine Neuigkeit irgendwo raus. Aber abgesehen davon glaube ich, dass das schon der Moment ist, auf den die meisten Amerikaner gucken werden. Vielleicht schauen sie es sich nicht 1:1 an, aber sie bekommen ja die Nachberichterstattung auf verschiedenen Kanälen. Und ja, es kann, also sicher wird es nicht so werden, glaube ich auch, wie bei Joe Biden, aber es kann tatsächlich was bewirken. Also ich meine, Donald Trump kann sich auch im Griff haben und sich empfehlen bei den moderaten Wählern. In den letzten Wochen im Wahlkampf gegen Hillary Clinton 2016 ist ihm das gelungen. Und Kamala Harris können Patzer passieren, weil sie ist ja noch nicht so oft getestet worden in so einem Umfeld mit direkten Fragen und so. Und das macht sie ja nicht so oft. Andererseits war sie aber auch bei den Vorwahlen der Demokraten vor 4 Jahren richtig gut in diesen Duellen. Ne? Sie kann auch einen tollen Moment haben. Also man kann da, glaube ich, wirklich gewinnen und verlieren. Und was ich auch noch spannend finde, ich fand letztes Mal bei CNN die Rolle der Fragesteller also ein bisschen unglücklich. Die haben ja ihren Fragenkatalog abgearbeitet, wollten ganz klar nicht Mitdiskutanten sein, auch keine Fact-Checker sein und standen dann halt immer Lügen so im Raum. Ne? Mhm. Und die Frage, die ich mir noch stelle, ist, machen das die Moderatoren diesmal anders? Macht Kamala Harris das? Lässt sie sich darauf gar nicht ein und lächelt es weg? Also dieses Jenseits von Inhalten ist das, glaube ich, noch eine wichtige Dynamik, ne? Weil Donald Trump ja wahrscheinlich wieder Unwahrheiten behauptet, wie zum Beispiel, dass er die letzte Wahl nicht verloren hat. Ne? Wie geht man mit sowas um? Wie geht die gegnerische Kandidatin damit um? Wie gehen die Moderatoren damit um?
Das finde ich tatsächlich die fast spannendste Frage oder die zweitspannendste. Was macht man, wenn man nur eine gewisse Redezeit hat? Man hat eine gewisse Zeit für seine Antwort. Man möchte seine eigenen Botschaften platzieren. Nutze ich die Zeit als Kamala Harris, um meine Botschaft zu platzieren? Oder nutze ich meine Zeit, um das, was Donald Trump gerade gesagt hat, wenn es Lügen waren, richtigzustellen? Also da bin ich tatsächlich echt mal gespannt, wie oder hat sie so eine Strategie, dass sie quasi die Hälfte der Zeit dafür verwendet, auf Donald Trump zu reagieren, Lügen als solche zu entlarven. Die zweite Hälfte ihrer Antwort platziert sie ihre Botschaft. Also das finde ich total spannend.
Ich glaube fast, wenn sie schlau ist, redet sie mehr über ihre Botschaften, weil die ja noch unbekannter sind. Aber ja, dann um den Preis, dass man die Lügen stehen lässt, ja, wir werden es sehen.
Und Nina, jetzt müssen wir aber noch mal hören, was war denn die wichtigste Frage, die dir noch durch den Kopf geht?
Ach so, weil ich gesagt habe, zweitwichtigste. Ja, das Wichtigste ist das, was Kerstin schon angesprochen hat. Hat er sich im Griff? Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit oder die Chance für ihn, da ganz, ganz viele Frauen auch zu verkraulen, ist, indem er sie beschimpft, indem er rassistisch ist, sexistisch ist. Und insofern noch eine Tatsache am Rande, die aber extrem wichtig ist, finde ich, diese Diskussion darüber, ob die Mikrofone stumm geschaltet werden wieder, so wie es auch zwischen Trump und Biden schon war. Oder bleiben die Mikrofone auf? Also die Mikrofone sind stumm geschaltet. Ich glaube, es wäre für Harris besser gewesen, sie wären offen geblieben. Das Harris-Team wollte das auch lieber, weil das gibt ihm die Chance, sich wirklich total daneben zu benehmen.
Und man hört, dass im Harris-Lager Harris auch schon in der Vorbereitung, sie bereitet sich natürlich vor auf diese Debatte, dass sie auch schon sich darauf vorbereitet, ihn so zu sticheln und aus der Reserve zu locken. Wahrscheinlich wird sein Lager ihn darauf vorbereiten, das alles an sich abperlen zu lassen. Aber ob er das kann, Fragezeichen.
Das sein Lager bereitet ihn vor. Aber wir haben jetzt schon mehrfach erlebt, dass Trump, wenn er keine Lust hat auf Vorschläge oder Ratschläge, sehr beratungsresistent sein kann.
Absolut. Jetzt habt ihr ja anfangs die Rollen getauscht und einmal kurz Donald Trump oder Kamala Harris gespielt. Wenn ihr es jetzt zum Schluss machen würdet, wie ist gerade so die Stimmung ein paar Tage vor dem TV-Duell? Aufregung oder...
Ich als Donald Trump bin selbstverständlich kein bisschen nervös, weil ich weiß, dass ich das Ding rocken werde, weil so viel hat Kamala auch nicht drauf. Comrade Kamala, Genossin.
Du machst es ganz glaubwürdig.
Ich glaube auch, ja.
Ich bin mir sicher, dass Kamala Harris nervös ist. Da hängt so viel von ab. Sie hatten es ja, sie ist noch nicht so bekannt, noch nicht so definiert. Die hat jetzt alles richtig gemacht. Der Parteitag war richtig, richtig gut. Die haben wirklich die richtigen Botschaften gesetzt, sie ins richtige Licht gesetzt, sie als jemand, den man mögen kann, der aber auch tough ist, um auf der Weltbühne das Land zu vertreten, zu präsentieren. Und das kann sie natürlich mit einem schlechten Auftritt alles wieder einreißen. Also da ist mit Sicherheit die Anspannung groß.
Wie es läuft, darüber werden wir nächste Woche sprechen in diesem Podcast.
Und für die Nerds, die zuhören, man kann die ganze Debatte auch bei uns in der ARD im Fernsehen verfolgen. Wir übertragen die in der Nacht.
Und diese Folge sowie alle älteren Folgen findet ihr natürlich auch online auf ndr.de/die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek unter die Korrespondenten in Washington. Heute mit dabei war Nina Barth und Kerstin Klein und für die technische Betreuung zuständig war Saskia Braun. Vielen Dank an euch.
Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann, die Host von 11KM. FKM, das steht für 11 Kilometer. So weit ist es nämlich bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde. Und tief tauchen wir auch mit unseren Geschichten. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD tauchen wir ab in ein Thema in aller Tiefe. Ihr geht mit auf verdeckte Ermittlungen oder seid dabei, wenn meine Kolleginnen und Kollegen endlich das zentrale Puzzleteil in einer Recherche finden.
Wir haben da lange rumgeknobelt, wie machen wir das? Aha. Wenn man das weiß, wieso lässt man das zu? Dann hatten wir uns entschlossen, wir fahren einfach hin. Und wir haben dann da angeklopft, geklingelt, gefragt den Firmenchef, ob er weiß, dass er Server an die Hisbollah vermietet. Und dann hat er gesagt, vielen Dank für den Hinweis. Nein, das weiß ich nicht. Wir seien die Ersten, die ihm das sagen würden.
Wir mieten einen physischen Server und wir haben keinen Zugang auf den Content. Wir haben noch keine Informationen.
Wenn das alles so stimmen würde, was wir ihm da sagen, dann würde er den sofort offline nehmen. Das hat er dann auch gemacht.
11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt's von Montag bis Freitag. Zu Hause sind wir in der ARD-Audiothek und ihr findet uns auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns. Ciao!